SWR 2 Tandem.
Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg ist Oberhaupt eines Adelshauses, das bereits seit dem Spätmittelalter existiert. Die junge Fürstenfamilie bringt frischen Wind ins alte Gemäuer. Das Schloss wurde zu einem Tagungsort ausgebaut, wo über ökologische Fragen und gesellschaftlichen Wandel diskutiert wird. Aber die Ambitionen des Schlossherrn, zum Beispiel die Windräder, die er aufstellen ließ, lösen auch Widerspruch aus. Hören Sie nun Rainer Schildbergers Feature »Das grüne Schloss«.
Nein, die nächsten 10 Tage ist kein Frosch gemeldet.
Immer nicht schauen, gucken, wann das Wetter ist. Man kann sich ja relativ gut drauf verlassen. Ja, aber jetzt hier, also morgen Freitag wäre...
Nicht diesen Freitag.
Ja, aber nächsten Freitag machen wir es am 21. Weil an dem so Amtstag ist eine Hochzeit, die Blumen erwarten.
Ich wollte einen Tag früher machen, Mittwoch.
Ja, dann macht's nächste Woche. Ja, jetzt
Mittwoch.
Übermorgen ist eine Hochzeit, die hat keine Blumen.
Genau.
In 10 Tagen ist eine Hochzeit, genau, die hat Blumen. Und bis dahin brauche ich Blumen.
Aus der alten Tradition heraus werde ich hier als Fürst angesprochen und bezeichne mich auch als Fürst und habe auch viele Unterlagen, die ich auch so zeichne.
Fürst Philipp, der geht hier in die Bäckerei, kauft morgens Brötchen, wenn er heimkommt, die Kinder mal in die Schule oder in den Kindergarten gebracht hat.
Also ich bin hier die Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg. Eigentlich sage ich auch Saskia Hohenlohe einfach, weil wenn wir uns vorstellen, nie den Gesamttitel, der spielt ja in dem Sinne keine große Rolle, sondern man ist ja eigentlich ein Vorname und ein Nachname und die letzte Generation hätte man beleidigt, wenn man sie nicht mit Durchlaucht oder Fürst oder Fürstin angesprochen hätte. Und speziell in meiner Situation ist es mir persönlich völlig egal, der Titel.
Diese ehemaligen Adelstitel, die jetzt Bestandteil des Namens sind, sollten auch aus den Personalausweisen verschwinden.
Es liegt beiden sehr daran, dass sie eine gewisse Normalität hier auch im Ort leben können.
Sagt Ulrich Herrmann, der Pfarrer von Langenburg.
Aber in letzter Zeit sehe ich zum Beispiel die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule und nach Hause fahren. Da kommen sie am Pfarrhaus vorbei, da sehe ich sie und merke ich, wie sie stolz sind, dass sie das selber jetzt schon bewältigen können und so, ja. Das wäre früher undenkbar gewesen, da hätte ein Knecht oder eine Magd aus dem Schloss die Kinder zur Schule gebracht.
Auf einem Bergsporn, 130 Meter über dem Jagsttal, liegt Langenburg. 1700 Einwohner, Fachwerkhäuser, mittelalterliches Stadttor, Pfarrkirche. Weiter Blick über Felder, Wiesen und Wald. Am Ende der Hauptstraße das Schloss. Ein mächtiger, heller Bau mit 4 Rundtürmen und einem Glockenturm. Seit der Stauferzeit Stammsitz der Adelsfamilie Hohenlohe-Langenburg. Eine Fahne hängt im Wind, darauf das Wappen. 2 Leoparden und ein Helm mit Flammen, denen ein Phönix entsteigt.
Hier konnte man als Kind natürlich herrlich Verstecken spielen und Abenteuer haben und so Sachen. Das ist natürlich alles immer verboten gewesen, aber man hat es natürlich doch heimlich gemacht, sich hier aufzuhalten. Wenn es dann schlechtes Wetter war und mein Vater gute Laune hatte, durften wir hier in diesem langen Korridor Kettcar, Dreirad oder Fahrrad fahren.
Also unsere Kinder leben halt in einem großen Haus. Sagen schon oft, Mami, warum ist es hier so groß alles? Wäre doch viel schöner, in einem kleinen Haus zu wohnen. Wenn ich in einem Zimmer bin und sie sind in ihrem Zimmer, dann hören wir uns schon gar nicht mehr. Auch die Idee, dass, was ja viele haben, Küche, Wohnen, Essen, so in einem Raum zusammen, haben zum Beispiel viele ihrer Freunde hier in Langenburg, das finden sie auch schön, was bei uns hier gar nicht geht.
Mein Vater hat durch die Geprägtheit seiner Kindheit, wo hier sicher noch ein viel höheres fürstliches Dasein im traditionellen Sinne gepflegt worden ist, das Haus vielmehr als Privathaus und als aufpassungswürdig gesehen. Aber ich sage, so ein Schloss wurde auch nicht gebaut, um da zu 5 drin zu wohnen, sondern man muss so ein Schloss nutzen und man muss Begegnungen schaffen.
Schloss Langenburg, grüß
Gott. Ja, der Herr Schildberger.
Ich lasse Sie rein.
Auf der steinernen Brücke über dem Schlossgraben stehen Schulkinder. Die Mädchen tragen rosa Kleidchen und spitze Prinzessinnenhüte. Die Jungs sind mit blauen Schildern und Holzschwertern bewaffnet. Eine Schlossführung beginnt.
Ich bin zwar ein Mädchen, aber ich mag kein Rosa. Und Berlin genau.
Was hat man früher für Brücke gehabt? Du?
Holzbrücke.
Genau, da war eine hölzerne Zugbrücke. Und da gab es dann Wächter, die waren in solche Schilderhäuser. Und Wenn Feinde kommen sind, haben die die Brücke hochgelassen. Und da, guckt mal, da ist ein ganz tiefer Graben.
Morgen.
Im ersten Stock des Südflügels befinden sich drei kleine Büroräume. Die Türen stehen offen. Hier die Sekretärin zwischen Kopierer und hellen Funktionsmöbeln. Dort der Fürst zwischen altem Inventar über die Unterschriftenmappe gebeugt. Ein korpulenter Mitvierziger in Jeans, Hemd und ausgebeultem Jackett. Philipp von Hohenlohe winkt mich herein. Ich nehme Platz an einem dunklen, wackeligen Tisch. An den Wänden Gemälde mit Wildmotiven, unzählige Geweihe, Säbel. Auf dem verschnörkelten Sofa stapeln sich Papiere. Zwei wuchtige Sekretäre dienen als Schreibtische. Auf der Intarsienplatte steht ein Laptop.
Filmmaterial zusammenschneiden lassen oder was für den Vortrag oder was? Wissen Sie davon was?
Ja, der hat einen Film dabei gehabt, ja. Den, ich habe den da. Kostet?
357 Euro. Gut, jetzt noch wieder mehr. Wieder Geld ausgegeben.
Fürst Philipp und seine Frau teilen sich das kleine, vollgestellte Büro. Er ist für das Marketing zuständig, sie für die Finanzen des Schlosses.
Wir haben eine Unterdeckung für die laufenden Kosten und Instandhaltungskosten. Dieses zusammen schaffen wir aus dem jetzigen Betrieb heraus nicht perfekt zu organisieren. Vor allem, wenn die Instandhaltung ein größeres Projekt ist, dann wird es aus der Erwirtschaftung heraus schwierig.
Zum fürstlichen Anwesen gehören auch die umliegenden Wälder, die früher eine sichere finanzielle Grundlage zum Unterhalt des Schlosses waren. Doch Sturmschäden, Schädlingsbefall, dazu höhere Löhne für Waldarbeiter und preiswertere Baustoffe im Hausbau haben die Einnahmen aus dem Wald dramatisch reduziert.
Man sieht uns oft als jemand, der hier nur so residiert und wohnt, und das stimmt eben nicht. Also es ist sehr viel Arbeit. Das ist vielleicht auch was, das sich geändert hat zu früher. Früher wurde hier residiert und da war man tatsächlich Fürst und Fürstin, und jetzt sehen wir uns eigentlich eher als Manager.
Mieterträge sind für uns inzwischen auch ein bedeutender Faktor, um den Erhalt des Schlosses zu finanzieren. Und unsere schön umgebaute Orangerie vermieten wir im Sommer fast jedes Wochenende für Hochzeiten. Dann haben wir ein paar Firmen-Events, die hier drin stattfinden. Dann haben wir Kaminabende von irgendwelchen Banken, die hier ihre Gäste einladen und ihnen ein spezielles Erlebnis machen mit Abendessen und jagdlichem Dinner und den Tag im Wald erleben und so. Schloss Langenburg inzwischen Event Location.
Mit Gartentagen, Mittelaltermärkten im Schlosshof oder Oldtimerrennen durch das Jagdtal. Außerdem gibt es neben dem bereits vom alten Fürsten geschaffenen Automuseum nun auch noch einen modernen Kletterpark im Wald.
Von der ersten Begegnung an habe ich einfach gemerkt, das ist auch ein interessanter Typ, der Fürst. Ja. Es gibt interessante Gespräche mit ihm über die Entwicklung hier in der Stadt, über politische Themen, ökologische Themen, Zukunftsfragen.
Ich habe draußen gearbeitet, das hat mein Vater nie gemacht, und habe einen eigenen Haushalt geführt, in München gelebt, und deswegen würde ich jetzt sagen, lebe ich relativ normal. Sicher ist nicht zu vergleichen mit jedermanns Leben.
Er hat ja auch im Marketingbereich gearbeitet, und in dem Sinne hat er auch eine andere Welt hierher gebracht.
Auf dem Schreibtisch ein Überbleibsel aus dieser anderen Welt. Die Fahne des FC Bayern München. Für den und andere große europäische Fußballvereine hat Philipp Hohenlohe vor 15 Jahren Internetauftritte gestaltet, Sportrechte vermarktet und Sponsoren akquiriert. Da war er 30 und das Schloss und das Erbe weit weg.
Als Teenager wirst du halt irgendwann mal Fußballfan und so sportbegeistert, dass es bei mir ziemlich hängen geblieben ist und ich dann irgendwann die Leidenschaft zu meinem Beruf machen wollte. Es war auch eine schöne Zeit. Vielleicht war es auch eine Methode, sich zu positionieren den Eltern gegenüber, weil die fanden es natürlich völlig absurd. Ah, Fußball, ja. Und so Sachen waren natürlich mit meinem Vater ein Dorn im Auge.
Auf einer Party lernt Philipp die Investmentbankerin Saskia Binder kennen. 2003 heiraten sie, führen ein bürgerliches Großstadtleben. Da stirbt überraschend der alte Fürst.
Ein halbes Jahr nach unserer Eheschließung saßen wir schon hier, anstatt noch in München die Zeit alleine zu genießen.
Wie lange hat es gebraucht, bis das Ihr Schloss war? Auch im theologischen Sinne.
Schon eine Weile, sicher. Man hat es natürlich geerbt und hat es schon so behandelt, als ob es nicht ganz meins war. Also ich würde schon sagen, fast 10 Jahre, dass man nicht das Gefühl hat, dass man jetzt hier gerade vorübergehend für jemand anders was macht.
Hey, der Messi! Hey,
wieder, Messmann, was macht er denn? Was macht er denn da hinten? Ja, was frisst du denn da? Hast du, gibt's da was zu fressen oder was? Messi, komm, Messi, komm, Messi.
Aus der Welt des Fußballs sind zwei Namen geblieben. Messi und Zidane. So heißen die beiden Labradore des Fürsten. Ich bin der Einzige, sagt er, der mit solchen Größen Fußball spielt und dabei besser ist. Philipp Hohenlohe führt mich durchs Schloss.
Ja, die Treppen.
Barocke Räume, lange Gänge, Salons voller Möbel, Gemälde und Porzellan. Ein Museum. Bitte nicht berühren. Viele Gebäudeteile stehen aber auch leer, sind bloße Abstellkammern, Lagerräume. Bewohnt wird nur der Ostflügel.
Rechts, aber natürlich nach der Berufsgenossenschaft gibt es Absatz, Höhen und Treppending. Mhm. Und wenn du hier Besucher drüber läufst und was passiert? Punkt, Punkt, Punkt. Deutsche. Mhm. Deutsche Gründlichkeit. Habe ich einen illegalen Treppenaufgang. Das ist ja auch der Vorteil von großen Häusern, dass man Dinge aufheben kann, die familiär zurückgehen. Ich habe halt hier Bilder hängen von Urgroßeltern und Urgroßeltern und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich, wer sie sind. Hätte ich keine Bilder, würde ich das wahrscheinlich auch nicht so genau zuordnen.
Your Majesty, Your Royal Highness, the citizens of Langenburg are very grateful of the visit you have paid.
In einem Raum im Westflügel die Ahnengalerie. Stammbäume, die die Verflechtungen mit den europäischen Adelshäusern zeigen. Auf einem verschnörkelten Tischchen Fotos der englischen Königsfamilie. In einem anderen Raum ein Video vom Besuch der Queen 1965.
Die Wiebele sind traditionell.
Es ist das Jahr, in dem der Tourismus in Langenburg beginnt und die Fürstenfamilie das Schloss erstmals für die Allgemeinheit öffnet.
Some samples of wine and local bread products of Hohenlohe country. We hope that when you come the next time to Langenburg, you can stay in the rebuilt castle.
Sehr gut.
Ja, wir haben die große Freude, dass der Prinz Philipp, der ja der Bruder meiner Großmutter ist, die Beziehung zu seinen deutschen Verwandten gerne pflegt. Und meine Frau und ich haben das Glück, ein- bis zweimal im Jahr nach England eingeladen zu sein. Und somit hat man schon einen gewissen regen Kontakt.
Dann sind da Diener, die einem die Koffer auspacken und die einem natürlich das Leben nochmal wieder ganz angenehm gestalten. In Deutschland weiß ich niemanden, der das in dem Maße noch macht. Also bei uns ist es finanziell nicht möglich, eine Art Hofstaat hier aufzubauen. Das geht gar nicht, ja? Würden wir auch nicht wollen. Also wir haben so feste Mitarbeiter, die wirklich das ganze Jahr über da sind, sind das vielleicht 12.
Ihr Leben hat eine Normalität und doch ist es auch irgendwie nicht normal. Wer kommuniziert denn mit der Queen von England?
So, Achtung, steile Treppe. Aber grundsätzlich ist das natürlich die Heizung oder die Heizzentrale, wo inzwischen die Wärme ankommt, die von der Hackschnitzelheizung drüben produziert wird und hier im Wärmetauscher sowohl das Gebrauchwasser als auch das Heizungswasser erwärmt. Insgesamt folgen von hier aus 1000 Meter Heizungsrohre, die durchs Haus laufen und machen. Und seitdem wir die Hackschnitzelheizung haben, sind wir zumindest die 100.000 Liter Öl los, die wir vorher verbraucht haben, als kleine Familie. Das sind heute 400 Festmeter Holz pro Jahr. Das ist einfach eine enorme Menge an Energie, die dieses Haus braucht. Und das zu managen, ist eine der Aufgaben.
Also ich habe oben meinen Werkzeugkasten. Ich wurschtel schon an Dingen rum, repariere die einfachsten Sachen, die man halt so reparieren kann, wo es schnell geht. Insgesamt macht mir Handwerk Spaß. Also ich finde auch Baumärkte einen wunderbaren Ort.
Im Wald unterhalb des Schlosses der Kletterpark.
Wir haben ja über 88 Plattformen, sind 1,6 Kilometer Länge. 2008 war das natürlich schon eine aufregende neue Errungenschaft.
Doch der Klettergarten ist wegen des seit ein paar Jahren auftretenden Eschensterbens gefährdet.
Sie können es sehen schon mit der Esche. Ja, das ist eine Esche. Alles, was trieb, ja, alle trocken, furz. Die sind alle tot. Aha. Zack, die brechen alle ab. Das ist das Ende der Esche. Und jetzt sind hier auch manche von den Bäumen sind Eschen. Wenn jetzt hier auch jeder dritte Baum ausgetauscht werden muss, weil Esche, das wäre natürlich schlecht für Kletterpark und Sicherheit. Wir sind eine typische Eschengegend hier. Bei uns im Wald sind etwa 30% des Bodens ist mit Eschen bepflanzt. Jede dritte Esche, die da drin sind, ist schon gestrüppig. So, dann kommst du rein und es geht zu hoch. Nee, geht.
Hol den Ball, komm. Ja? Ja, hol den Ball. Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr mit da.
Eine kleine Runde durch den Wald. Das ist,
ja.
Im Geländewagen geht es die angrenzenden Hügel hinauf in den Brüchlinger Wald, der im Besitz der Fürstenfamilie ist. Hier möchte Philipp eine Windkraftanlage mit 12 Windrädern bauen. Aus finanziellen Gründen und weil er von der Energiewende überzeugt ist, die nun auch im Hohenlohischen Einzug hält.
Deren Effizienz und deren Versprechen in die Zukunft ist so überwiegend, dass ich sagen kann, okay, für die nächsten 30 Jahre muss ich akzeptieren, dass meine Landschaft ihre Purheit verloren hat und jetzt solche Wahrzeichen unseres Wohlstands akzeptieren muss. Dafür weiß ich, dass hoffentlich zukünftig kein Atom mehr verbraucht wird und wir auch die Kohleverbrennung deutlich reduzieren, wenn nicht sogar ganz aufgeben, um eben anderen Menschen auf dieser Welt, deren Klima wir zerstört haben, nicht weiter Leid zufügen. Also mein Vater war da sehr geschockt über die Windradentwicklung. Und das wird mir ja auch heute vorgeworfen, dass er gegen die Windkraft ist und ich bin dafür.
Seit eine Bürgerinitiative gegen die Windräder agitiert, hat sich das Klima im Ort verändert. Auf einmal sind da wieder uralte Ressentiments gegen die Macht und den Einfluss des Adels zu hören, der die Landschaft verschandele und die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel setze. Dabei geht es um den sogenannten Infraschall, den notwendigen Abstand der Windräder zu den Siedlungen.
Die Heftigkeit der Diskussionen und der Emotionen hat mich schon verletzt. Also wenn man dann so anonyme Briefe bekommt, in denen man beschimpft wird und vorgeworfen wird, dass man kein Verständnis für Familien und Kinder und Zukunft hat und sogar einem bedroht wird, dass einem was angetan wird an Leib und Seele und dass die Kinder in Diskussionen reingezogen werden, die sie verwirren und mit Tränen in den Augen zurückkommen. Das fand ich heftig. Auch große Plakate, wo ich drauf gezeichnet war, als geldgieriger Mensch, dem das Geld überlassen Taschen krumpft und den Wald abgehackt hat. Und also das sind schon Vorwürfe, die mit einer sachlichen Diskussion sehr wenig zu tun hatten.
Wenn ich so einen Wald hätte, ja, dann würde ich auch ein Windrad aufstellen oder zwei oder drei oder vier. Warum nicht? Also wir hier in Baden-Württemberg, wir sind einer der größten Stromverbraucher. Ja, aber das Windrädle soll dann in der mecklenburgischen Tiefebene stehen.
Der frühere Grünen-Politiker Rezo Schlauch ist zu Besuch auf Schloss Langenburg. Seine Familie stammt aus Bechlingen, einem Nachbardorf unten im Tal.
Ich war sehr oft mit den Brüdern seines Vaters zusammen. Das heißt, wir haben hier auch sehr feuchtfröhliche Touren in der Umgebung gemacht. Also die Hohenloher Fürsten waren nicht von der Art, wie es teilweise heißt, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Das war immer ein offenes Haus und das sind sehr fröhliche Leute.
In den Gesprächen über Windkraft, wenn wir beide miteinander reden, da höre ich ihn auch manchmal sagen, dass er wirklich sehr darauf bedacht ist, eine gute Lösung da zu finden, eine verantwortbare Lösung. Keineswegs als einer, der das durchboxen will. Und ich merke wirklich, wie er selber auch nachdenklich dann ist und dann auch ergebnisoffen denkt. Das ist inspirierend, kreativ, anregend auch. Und solche Gesprächspartner, die sind was wert und die hat man nicht überall. Deswegen ist so jemand wie der Fürst eine ganz wichtige Persönlichkeit. Durch ihn ist immer auch eine Verbindung in die Welt gegeben.
Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie nun ganz herzlich den Hausherrn Philipp Fürst zu Hohenlohe Langenburg.
Im Barocksaal stehen Scheinwerfer und eine Videoleinwand. Der Fürst hat zum Langenburg Forum für Nachhaltigkeit geladen, auf dem über Zukunftsthemen diskutiert wird. Es findet seit 2013 alle 2 Jahre statt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dear Madam Secretary, first my wife Saskia and myself want to thank you that you made such an effort to come all the way from Washington DC to Langenburg to join us today in the Langenburg Forum 2015. With your presence today,
vor 2 Jahren wurde über nachhaltige Landwirtschaft diskutiert. Dieses Mal geht es um E-Mobilität und die Digitalisierung des Verkehrs. Der Saal ist voller ehemaliger und aktueller Minister, Vorständler großer Autokonzerne, High Potentials aus der digitalen Wirtschaft. Madeleine Albright, Joschka Fischer, BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer. Aber auch der Vorsitzende der Deutschen Radfahrer, Direktoren von Forschungsinstituten und Mittelständler aus der Region sind gekommen.
Genau diese Mischung aus Entscheidungsträgern, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sollen das Langenburg Forum für Nachhaltigkeit prägen.
Im Schlosshof steht der i8, das neueste Elektroauto von BMW. Im Turm, zur Stärkung der Gäste, kulinarische Produkte aus der Region.
Nun, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen die Videobotschaft von seiner königlichen Hoheit Prinz Charles anbieten? Mit seiner Nachhaltigkeitsunit unterstützt Prinz Charles die Veranstaltung auch in diesem Jahr.
Ladies and gentlemen, although I am particularly disappointed not to be with you in person, I am nevertheless delighted to join you at the Langenburg Forum, at least fleetingly, via the medium of this carbon neutral video message.
Ich habe es dann auch mal gewagt mit dieser Idee, zum Tee trinken nach England zu reisen und dort zu fragen, was der Prinz Charles von diesem Idee hält. Könnte man es auch in sein Netzwerk einspinnen, seinen Rat erbitten, und dass er da gleich auch mit persönlicher Unterstützung dabei war, ist natürlich das Optimalste.
Now, I know from first-hand experience that the gathering you have all joined this week under the guidance of my dear cousin Prince Philip zu Hohenlohe is a great source of wisdom and common sense.
Ich habe Kontakt und ich habe auch die Chance, zu interessanten Veranstaltungen im In- und Ausland eingeladen zu werden. Da spielt sicher meine Herkunft noch auch eine gewisse Rolle oder auch die verwandtschaftlichen Beziehungen, die es noch gibt. Aber es ist Zufall, dass Joschka Fischer, mein Geschäftspartner, oder der ist halt hier in Langenburg geboren worden. Das ist jetzt reiner Zufall. Ja.
Ja, ich komme hier sehr gerne immer wieder zurück. Ich fühle doch eine starke Bindung an die Gegend hier. Für Langenburg ist das Schloss zentral. Das Schloss lädt ein, also ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen.
Wir bekommen immer wieder den Feedback, dass wenn man hier ins Jagsttal einfährt und dieses Schloss liegen sieht, dass man in einem geistigen anderen Zustand sich befindet und deswegen vielleicht auch aufnahmefähiger für Diskussionen, die im täglichen Alltag zu kurz kommen.
Vielen, vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank fürs Kommen, und ich hoffe, man sieht sich wieder und Sie haben alle was mitgenommen, was unsere Zukunft besser und schöner gestaltet. Wiederschauen.
Am nächsten Tag kehrt im Schloss schnell wieder der Alltag ein. Saskia Hohenlohe hat einen Termin mit der Baubehörde.
Ja, muss ich die Kinder holen.
Philipp Hohenlohe hat die Hunde ausgeführt. Um 14 Uhr kommen die Kinder aus der Schule.
Hausaufgaben. Wie viel Uhr ist Gitarre?
Hier.
Müssen die Hunde kurz einmal abreiben. So, komm her. Messi.
Ja. Du bist auch immer viel nässer als der andere Hund. Ich weiß ja nicht, warum du immer so eine nasse Ratte bist. Eine grauslige, grauslige, stinkende, nasse Ratte bist. Ah, Mistbuck.
Sitz, sitz.
Sitzen.
Das Grüne Schloss, die Adelsfamilie Hohenlohe zwischen Tradition und Moderne. Ein Feature von Rainer Schildberger aus dem Jahr 2015.